Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Montags schickt mein Handy mir immer einen Bildschirmbericht. Da steht dann, du hast so und so viele Stunden letzte Woche am Bildschirm verbracht. Also nur am Handy. Alle anderen Bildschirme, die sind da nicht mal mitgezählt. Ich sage jetzt keine Zahl dazu, aber manchmal erschrecke ich mich wirklich vor mir selbst. Es ist einfach sehr, sehr krass, wie viel Zeit wir mittlerweile mit diesen Dingern verbringen. Viele dieser Stunden zum Beispiel in den sozialen Medien, bei Instagram, bei X, bei Snapchat und so weiter. Da gucken wir uns dann die Welt anderer Menschen an, die gefühlt sehr viel mehr Sport machen als wir, viel mehr reisen und überhaupt mehr unterwegs sind, die immer gut aussehen und Spaß haben. Und das macht uns nicht immer glücklich, oder? In dieser Folge von Eine Stunde History, da gucken wir uns die Mutter der sozialen Netzwerke an. Facebook ist 2004 online gegangen, vor 20 Jahren. Viele Jüngere hier bei uns in Deutschland, die nutzen Facebook mittlerweile gar nicht mehr, weil sie sagen, da finde ich ja höchstens noch meine Eltern oder die Freunde meiner Eltern oder die Großeltern meiner Freunde. Aber weltweit ist Facebook immer noch sehr erfolgreich. Nach aktuellsten Zahlen wurden im Schnitt mehr als 2 Milliarden Daily Active User gezählt, also Menschen, die das Netzwerk jeden Tag nutzen. Wie hat Facebook vielleicht auch ein bisschen unsere Geschichte verändert und beeinflusst? Das wollen wir unter anderem klären in dieser eine Stunde History. Und wir fangen mal beim Gründer an.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Der natürlich nicht der Gründer von Facebook ist, das ist Mark Zuckerberg. Aber hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Woher kommt Mark Zuckerberg eigentlich?
Also Mark Zuckerberg stammt aus einem kleinen Ort nahe New York, nämlich aus White Plains. Keine 50.000 Einwohner hatte dieser Flecken, als er Mitte 84 geboren wird. Sein Vater war Zahnarzt, seine Mutter Psychotherapeutin und er hatte Deutsche, österreichische und polnische Vorfahren, also eine für die Vereinigten Staaten nicht untypische Migrationsbiografie seiner Familie. Aber eigentlich war die Familie Zuckerberg aus White Plains durchschnittlich oder sagen wir ruhig normal. Er hat übrigens noch drei Schwestern. Es wird also ziemlich munter zugegangen sein im Hause Zuckerberg.
Und hat denn in der Jugend von Mark Zuckerberg schon irgendetwas darauf hingedeutet, dass dieser Mann 2004 Facebook und damit wirklich einen Weltkonzern gründen würde?
Also ich sage jetzt einfach mal, nein, hat es sicher nicht. An der Highschool gehörte er zwar zu den guten oder sagen wir zu den besten Schülern. Er heimste gute Noten ein und auch Preise in Mathematik, aber auch in alten Sprachen. Und er gehörte zum Fechtteam seiner Schule. Da war er zeitweilig sogar Kapitän. Also zumindest auf der Highschool war er ein ganz normaler amerikanischer Schüler.
Und wie ging es dann weiter nach der Highschool?
Ja, dann ging es richtig los. Dann folgte nämlich die berühmte Harvard University. Die liegt in Cambridge nahe der Stadt Boston, eine der besten Universitäten der Welt mit großem Renommee. Natürlich für die Studenten, aber auch für die Professoren. Zuckerberg studierte dort Mathematik und Psychologie. Beides Zutaten, die er später bei Facebook ganz gut gebrauchen könnte. Und in Harvard trat er einer jüdischen Studentenverbindung bei Alpha Epsilon Pi.
Das hört sich sehr geheimnisvoll an. Erklär doch mal, was war das? Was ist da los gewesen?
Ja, es war tatsächlich etwas geheimnisvoll. Die Verbindung wird 1913 an der New York University gegründet, ist eigentlich mehr so etwas wie eine Bruderschaft, hat derzeit 150 Gruppen überall in der Welt und die Satzung und das Leben in der Bruderschaft basiert auf dem Judentum, aber jeder kann mitmachen, egal welcher Religion er angehört. Es hat natürlich immer wieder Aufs und Abs bei Alpha Epsilon Pi gegeben, aber insgesamt muss das wirklich sehr erfolgreich gewesen sein, denn Mark Zuckerberg ist einer von 7 Milliardären.
Wow.
Unter den Alumni, also den ehemaligen studentischen Mitgliedern.
Und wie ist es dann zur Gründung von Facebook gekommen?
Das war Anfang 2004. Das war eine Gründung mit drei Kommilitonen in Harvard. Er hatte zuvor schon einige nicht besonders erfolgreiche Internetversuche gestartet. Und zwei Jahre später gab er dann sein Studium auf und konzentrierte sich ganz auf Facebook mit Erfolg, wie man heute sehen kann.
Und wie genau das vonstatten ging mit der Gründung von Facebook, alle Einzelheiten dazu hat Wiebke Lehnhoff für uns recherchiert. One, two, three,
Ende Januar 2004 in den USA. Seit Wochen steht an der Spitze der Charts Outkast mit Hey Ya. An der Ostküste in Boston setzt sich ein 19-jähriger Student in einem Wohnheim von Harvard an seinen Laptop und beginnt zu programmieren. Er will eine Website erschaffen, auf der sich Studentinnen und Studenten vernetzen können. Bisher gibt es ihre Kontaktinfos in Harvard nur in Buchform von einzelnen Colleges. Und weil Studierende in so einem Verzeichnis mit Foto auftauchen, wird sowas Facebook genannt. Der 19-jährige Harvard-Student heißt Mark Zuckerberg und kommt aus der Nähe von New York City. Sein Vater ist technikbegeistert und hat früh einen Computer und ein Modem. Mark bekommt 1994 mit 10 Jahren seinen eigenen PC, spielt Strategiespiele wie Civilization und lernt zu programmieren. Stundenlang schreibt er Software und probiert Dinge aus. Dann kommen die ersten Chatprogramme raus. ICQ und der AOL Instant Messenger. Zuckerberg ist fasziniert und bastelt auch daran herum. Später wird er zitiert:
Viele lernten Programmieren, indem sie AOL gehackt haben. Da gab es diese ganzen Lücken, über die man den Dienst manipulieren konnte. Zum Beispiel konnte ich meine Freunde einfach rauswerfen, weil ich Bugs ins System eingeschleust habe.
Seine letzten Highschool-Jahre verbringt Mark Zuckerberg auf einem Internat, wo es Computer- und IT-Kurse gibt. Alle müssen ein Abschlussprojekt einreichen. Mark programmiert mit einem Freund einen Online-Musikplayer, der sich dem Geschmack seiner Nutzer anpassen soll. Ein anderer Absolvent, Chris Tillery, verfasst ein digitales Verzeichnis aus Schülerfotos und Infos. Das fertige Produkt nennt Tillery Facebook. Mark Zuckerberg studiert ab September 2002 an der Uni Harvard Psychologie und Informatik. Direkt in der ersten Woche programmiert der 18-Jährige aus Spaß eine Software namens Course Match. Da können Studierende sehen, wer welche Kurse belegt hat. Die Software trifft einen Nerv. Was nicht so gut ankommt, ist Marks Idee rund ein Jahr später: FaceMash. Dafür hackt er Harvard-Fotoverzeichnisse und User können dann bewerten, welche Studentinnen attraktiver sind.
Hey.
Dafür fliegt Mark Zuckerberg fast von der Uni. Der Studierendenzeitung Harvard Crimson schreibt Zuckerberg:
Die Verletzung der Privatsphäre von Menschen scheint ein nicht überwindbares Problem zu sein.
Unter anderem deshalb hat die Uni Harvard auch immer noch kein Online-Facebook, also ein Foto- und Kontaktverzeichnis aller Studierenden. Das nervt Mark. Und deshalb setzt er sich Ende Januar 2004 an den Laptop und beginnt, seine eigene Version zu programmieren. Am Mittwoch, den 4. Februar 2004, um 18 Uhr, ist Mark fertig mit seiner neuen Website. Sie ist schlicht in Weiß und Blau gehalten, weil Mark rot-grün-blind ist. Da steht:
Willkommen bei The Facebook. Wir haben The Facebook für die öffentliche Nutzung an der Uni Harvard eröffnet.
Diesmal sollen Leute sich freiwillig anmelden und ihre Daten und Infos eingeben. Marks Freunde verteilen den Link in der Wohnheim-Mailingliste, auf der etwa 300 Leute stehen. Mitbewohner Dustin Moskowitz erinnert sich später im New Yorker:
Von der Mailingliste schlossen sich mehrere Dutzend Leute an und dann erzählten sie es den Leuten in den anderen Wohnheimen. Am Ende des Abends konnten wir in Echtzeit die Registrierung verfolgen. Innerhalb von 24 Stunden hatten wir zwischen 1200 und 1500 Anmeldungen.
5 Tage nach dem Website-Launch sagt Mark noch, dass er The Facebook nicht eingerichtet habe, um damit Geld zu verdienen. Das würde den Spaß an der Sache nehmen. Doch dann wächst das neue soziale Netzwerk immer weiter. Mehr Unis, Highschools und Unternehmen werden Mitglied bei Facebook, wie es inzwischen heißt. Und seit 26. September 2006 können sich alle Menschen weltweit anmelden, die 13 Jahre oder älter sind. Eine wohl zu verlockende Möglichkeit, mit Daten und Werbung viel Geld zu verdienen. 2008 sagt Mark Zuckerberg dann über Facebook:
There have to be ads either way.
Wir müssen so oder so Werbung schalten, denn wir müssen Geld verdienen. Ich meine, wir haben 400 Mitarbeitende und wir müssen all das finanzieren und einen Gewinn erzielen.
And make a profit. Happy
here. Wiebke Lehnhoff war das über die Gründung von Facebook und jetzt spreche ich mit Professor Jan-Felix Schrape. Er arbeitet an der Uni Stuttgart am Institut für Sozialwissenschaften und hat über digitale Plattformen und soziale Medien veröffentlicht. Hallo Herr Schrape.
Schönen guten Tag.
Wir haben schon gehört, Facebook war ja nicht Mark Zuckerbergs erster Versuch, ein soziales Netzwerk aufzubauen. Können Sie uns erzählen, was davor passiert ist?
Also im Jahr 2003 hat Mark Zuckerberg als Harvard-Student
zunächst die Seite facemash.com aufgesetzt, auf der Zuckerberg ohne Erlaubnis übrigens Fotos von Studentinnen gestellt hat und dann die Besucher der Seite aufgefordert hat, deren Attraktivität zu bewerten. Aber Facemash wurde dann aus nachvollziehbaren Gründen sehr rasch wieder abgeschaltet.
War dann der nächste Versuch denn tatsächlich auch das, was hinterher Facebook wurde? Oder gab es noch ein paar Fehlversuche?
Also im Februar 2004 hat Mark Zuckerberg zusammen mit drei anderen Studierenden zunächst das Unternehmen TheFacebook.com gegründet, das dann später in Facebook umbenannt wurde.
Und war denn Zuckerberg bei dieser Gründung von Facebook die treibende Kraft? Es gab ja auch noch insgesamt vier Gründer, glaube ich, waren es dann zusammen, ne?
Das ist gar nicht so einfach, tatsächlich die Zahl der Gründer sicher zu benennen. Also auf Wikipedia und in den entsprechenden Dokumentationen werden immer wieder gerne Eduardo Severin, Chris Hutchis und Dustin Moskovich als Mitbegründer von Facebook genannt, die übrigens heute außer Zuckerberg alle nicht mehr operativ für Facebook tätig sind. Aber eigentlich könnten auch noch viele weitere Personen genannt werden, die sehr wesentlich an der Etablierung von Facebook beteiligt waren.
Und warum ist das so schwer zu rekonstruieren? Ich meine, das ist ja jetzt nicht lange her und da waren ziemlich viele Menschen involviert, mit denen man sprechen könnte. Warum ist das so schwer zu sagen, was da genau passiert ist damals?
Facebook kann gerade in der Anfangszeit auf eine unglaublich schnelle Verbreitungsgeschichte und Erfolgsgeschichte zurückblicken, und zwar sowohl mit Blick auf die Nutzerzahlen als auch mit Blick auf die Gewinnung von Investoren, die innerhalb weniger Jahre sehr viel Geld in das Unternehmen Facebook gesteckt haben. 2004 hat Zuckerberg zusammen mit Eduardo Severin, Chris Hutchis und Dustin Moskovich in seinem Studentenzimmer sozusagen das Unternehmen TheFacebook.com gegründet, und zwar gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Digitalisierung der offiziellen Jahrbücher mit Fotos der Studierenden von Seiten der Universität damals aufgrund von Datenschutzbedenken nur sehr schleppend in Gang kam, während auf einer Plattform wie Facebook die Nutzenden ihre Daten vollkommen freiwillig auf die jeweilige Plattform stellen. Und es gab dann allerdings einige Tage nach der Gründung von TheFacebook.com einige Harvard-Senior-Studierende, die Zuckerberg vorgeworfen haben, ihre Ideen für ein soziales Netzwerk, das sie entwickelt haben, geklaut zu haben.
War denn an diesen Vorwürfen was dran?
Es gab tatsächlich damals einen entsprechenden Vergleich, und man kann schon sagen, dass sich Zuckerberg und sein Team von vielen Ideen, die damals im Raum standen, inspiriert haben lassen. Facebook war ja auch nicht das erste soziale Netzwerk, das gegründet wurde. Es gab direkt davor Projekte wie Friendster, das einige Jahre sehr erfolgreich war. Und 2002 wurde auch MySpace gegründet, das ebenfalls schon viele Funktionen bot, die Facebook später auch aufgegriffen hat. Und auch davor gab es schon Versuche, Kommunikation im Internet in irgendeiner Art und Weise zu monetarisieren. Wesentlich für den Erfolg von Facebook, würde ich sagen, waren verschiedene Investoren, die ab Sommer 2004 hinzukamen. Sie haben die Frühgeschichte von Facebook substanziell mitgeprägt, weil sie auch die entsprechenden Mittel bereitgestellt haben. Darunter unter anderem der Internetunternehmer Sean Parker, der 1999 die Musiktauschbörse Napster mitbegründet hatte und der Facebook viele Investoren ermittelt hat. Darunter unter anderem auch den IT-Investor Peter Thiel, der 2004 die ersten $500.000 in Facebook investiert hat. Und in den Jahren 2005 und 2006 kamen dann Investorengelder von über $30 Millionen hinzu, auch weil Facebook als handfeste Möglichkeit angesehen wurde, die Welt der Online-Kommunikation endlich zu monetarisieren. Das ist davor nicht gut gelungen, auch weil es wenige Plattformen gab, die dauerhaft NutzerInnen halten konnten.
Also war Facebook von Anfang an, kann man sagen, eine Erfolgsgeschichte?
Es war von Anfang an eine Erfolgsgeschichte, wenn es um das Einwerben von Investorengeldern geht und wenn wir uns die Nutzerzahlen anschauen. Also zu Anfang war Facebook ja zugänglich nur für Studierende an amerikanischen Universitäten. Zunächst nur in Harvard selber, dann an immer weiteren amerikanischen, nordamerikanischen, kanadischen Universitäten. Und über den Daumen gepeilt lässt sich sagen, dass Facebook, nachdem es jeweils freigeschaltet worden war für eine Universität, innerhalb von wenigen Wochen gut die Hälfte der Studierenden dort erreicht hat als regelmäßige NutzerInnen. Und das lässt sich schon als durchaus beachtlich bezeichnen.
Was würden Sie denn sagen, wann war der Moment, als das erste Mal Kritik aufkam an Facebook?
Also Kritik an Facebook gab es relativ früh, also Facebook wurde ja ab 2006 dann für alle InternetnutzerInnen freigegeben. Davor durften, wie gesagt, nur Studierende sich auf der Plattform anmelden, ähnlich wie das bei StudiVZ in Deutschland früher auch der Fall war. Und die erste Kritik gegenüber Facebook bezog sich ungefähr ab 2007, 2008 vor allen Dingen auf die Haltung zum Datenschutz sowohl des Unternehmens als auch seines Gründers Zuckerberg, der damals auch schon mal den Datenschutz als ein Signum vergangener Epochen bezeichnet hat. Außerdem in der Kritik standen die sehr offenen Standardeinstellungen auf der Plattform, die sich zunächst kaum verändern ließen, und der Umgang mit persönlichen privaten Daten auf dem Feld der personalisierten Werbung.
Was ist eigentlich aus den anderen Facebook-Gründern geworden?
Die drei anderen Gründer von Facebook sind nicht mehr für den Facebook-Konzern operativ tätig, können alle dem Feld der IT-Milliardäre heutzutage zugeschrieben werden und haben danach andere Projekte gegründet, teilweise auch im Wohltätigkeitsbereich, teilweise andere Startups, die aber dann auf anderen Feldern tätig waren als Facebook selbst.
Nutzen Sie selbst eigentlich auch Facebook, Herr Schrape?
Ich nutze Facebook nicht mehr sehr häufig, weil gerade im deutschsprachigen Raum andere Plattformen inzwischen relevanter geworden sind.
Wie viele Jahre, glauben Sie, wird es Facebook noch geben?
Also ich glaube, dass Facebook sich beständig weiterentwickeln wird, gerade auch, das hat Mark Zuckerberg ja selber angekündigt, in Richtung eines integrierten Metaverse. Ich denke, dass Facebook dann in, sagen wir mal, 10, 15 Jahren ein Angebot unter vielen sein wird, das das Unternehmen Facebook anbietet.
In den sozialen Netzwerken spielt die Plattform Facebook keine große Rolle mehr, würde ich jetzt mal einschätzen, zumindest in Deutschland, oder?
Das kommt darauf an, über welche Altersgruppe wir sprechen. Also gerade bei den jugendlichen IntensivnutzerInnen spielt Facebook keine Rolle mehr, außer wenn es darum geht, ausnahmsweise mit entfernten Verwandten zu kommunizieren. Aber da hat das Unternehmen Facebook ja vorgesorgt und hat sehr früh für viele Millionen Dollar die Instant-Messaging-Plattform WhatsApp erworben und einige Jahre davor Instagram, das ja nach wie vor ganz vorne mit dabei ist.
Jan-Felix Schrape war das. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Matthias, Facebook und überhaupt im Generellen die sozialen Medien, die sind ja aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Aber das ist ja nicht mehr nur moderne Kommunikation, sondern das ist ja auch sehr, sehr viel Kommerz. Also es wird ja Werbung ohne Ende reingespült in diese sozialen Netzwerke. Werden wir da verkauft?
Also du fragst mich ja direkt und ich sage direkt ja. In Deutschland nutzen rund 26 Millionen Menschen Facebook, also weltweit sind es sogar 2,9 Milliarden Menschen. Das sind jedenfalls die Zahlen von Ende 2022. Und eine derartige Menge an Nutzern, die bieten natürlich ein riesiges Kundenpotenzial und auch eine enorme Kaufkraft. Und deshalb sind all diese Menschen natürlich Ziel von Werbung und Marketing. Aber noch wichtiger scheint mir ehrlich gesagt zu sein, wir schicken dort private Daten hin, Fotos, wir erzählen von unseren Interessen und Vorlieben und wir geben unsere politischen Präferenzen nahezu täglich preis.
Ich komme jetzt mit einer ganz, ganz großen Frage. Sind die Gefahren des Internets größer als sein Nutzen? Was sagst du?
Ja, es ist nicht nur groß, es ist eine sehr gute Frage. Da kommen wir auch gleich noch drauf zurück. Aber klar ist, dass sowohl kriminelle Vereinigungen und Einzeltäter als auch Verfolgungsbehörden natürlich soziale Medien für ihre jeweiligen Zwecke nutzen. Zudem gibt es einen furchtbar großen Widerspruch, wie ich finde. Bei den sozialen Medien machen viele Nutzer ihre Daten öffentlich. Wenn aber staatliche Erhebungen gemacht werden, zum Beispiel Einwohnerstatistiken oder Wohnraumerhebungen, dann werden Warnungen vor einem Überwachungsstaat laut.
Wie kritisch man das alles sehen sollte, das ist einem Mann ziemlich früh aufgefallen. Sascha Adamek ist Journalist und Buchautor. Er hat 2011 ein Buch über Facebook geschrieben, Die Facebook-Falle. Das galt damals als weltweit erstes kritisches Buch über das soziale Netzwerk. Hallo, Herr Adamek.
Ja, hallo.
Herr Adamek, Sie sind selbst auch bei Facebook, das habe ich natürlich gecheckt und Sie machen das ja eigentlich richtig. Wer nicht mit Ihnen befreundet ist, der kann auch wenig über Sie rausfinden bei Facebook. Also wir sehen nur ein Titelbild, ein Profilbild, dass Sie aus Winterberg kommen, habe ich gelesen, und in Berlin leben. Wozu nutzen Sie denn Facebook eigentlich?
Ich nutze Facebook maximal, um Recherchen zu betreiben, soziale Medienprofile von Leuten, über die ich recherchiere. Das ist eigentlich der einzige Zweck. Es dient für mich zu keinem weiteren privaten Zweck.
Also nur zu Recherchezwecken. Es gibt ja andere Menschen, die sehr, sehr viel mehr preisgeben bei Facebook. Also bis in die privatesten Dinge geht das ja rein. Obwohl davor ja immer gewarnt wird, seit Jahren schon. Warum bringen diese Warnungen nichts Ihrer Ansicht nach?
Na, ich glaube, es gibt einen Kulturwandel. Früher hat man ja sozusagen im Zeitalter von E-Mails die elektronische Kommunikation darauf beschränkt, dass zwei Menschen miteinander kommunizieren, die sich was zu sagen haben. Und das hat sich halt rapide verändert. Also heutzutage, und das betrifft ja nicht nur Facebook, sondern eben Insta, WhatsApp, alle möglichen Plattformen, möchten halt möglichst viele Menschen, möglichst viele ihrer privaten Erfahrungen mit anderen teilen. Und das nicht zielgerichtet, sondern eben mit möglichst vielen Menschen. Das ist ja heutzutage fast eine soziale Währung, wie viele Follower ich dort habe in diesem Kosmos. Und das spielt eben auch für die Selbstbewertung von Menschen und auch bei der Fremdwahrnehmung eine Rolle. Und damit geht halt diese rapide Selbstaufgabe der Privatsphäre einher. Es ist ja so, dass bei jedem Schnupfen möglichst viele Leute mitleiden sollen und teilweise erst recht bei Lebenskrisen oder Trennungen oder auch sogar schweren Erkrankungen.
Also Sie haben gerade das Stichwort Selbstaufgabe der Privatsphäre genannt. Ist das das Gefährliche an Facebook oder gibt es weitere Gefahren?
Also soziale Medien haben ja nicht nur Gefahren, sondern eben auch Vorteile. Darauf kommen wir vielleicht ja noch zu sprechen. Mhm. Insofern würde ich sagen, es ist jedem Menschen vorbehalten, in einer freien Welt das preiszugeben von sich, was er möchte. Da würde ich gar nicht den Stab drüber brechen. Diese Plattformen zwingen uns ja nicht. Sie animieren uns natürlich. Es gibt ja auch Studien, die belegen, dass es Suchtverhalten gefördert werde durch bestimmte Tools dort. Auf der anderen Seite bleibt es jedem selbst vorbehalten, was er von sich preisgibt. Das muss man ganz klar sagen. Insofern würde ich die Schuld dort auch nicht bei den Plattformen abladen, die damit einfach mal Milliarden verdienen.
Aber Sie haben ja schon vor vielen Jahren, also 2011, ein Buch geschrieben über die Facebook-Falle. Die Facebook-Falle hört sich jetzt nicht so an, als sei das nur ein Buch, was im positiven Sinne was zu Facebook zu sagen hat. Was ist denn die Facebook-Falle?
Ja, die Falle ist eben das freiwillige Aufgeben der Privatsphäre. Ja, also früher war es so, dass man in einem kleinen Ort, nämlich mal als Beispiel, die Gerüchteküche hatte, die zulasten von Menschen ging, die nichts davon wussten. Und genauso läuft das heute auch ab, nur eben im großen Maßstab. Und wenn Sie sich gerade die Berichterstattung aus Gaza ansehen, dann gelingt es einer Terrororganisation wie Hamas eben weltweit Fake News zu streuen, die sich in Windeseile in Echtzeit verbreiten, wo man versucht tatsächlich durch zum Beispiel den hinterher als falsch dargestellten Beschuss eines Krankenhauses, einer Zerstörung eines Krankenhauses, die Welt in Brand zu stecken. Sowas geht nur auf Plattformen wie Facebook oder auch auf anderen sozialen Medien. Und das ist halt die Falle, in die die Menschheit auch insgesamt tappen kann. Dazu kommt, dass natürlich Daten gesammelt werden, die enorm sind. Jeder Mensch, der sich dort aktiv beteiligt, hat im ausgedruckten Fall Zehntausende von Seiten an Daten über sich vorliegen. Es gibt auch ein Filmprojekt, was dargestellt hat, wie eine Person quasi wieder zusammengebaut werden kann, nur anhand von Google-Suchen. Also das ist natürlich eine Falle, in die wir reintappen können. Aber wie gesagt, es ist keine Falle, die man nicht auch auslassen kann, wenn man sich datensparsam zum Beispiel verhält.
Wie genau macht man das?
Also wenn ich zum Beispiel bei meinen minderjährigen Kindern sehe, dass sie gerade eine WhatsApp-Gruppe gegründet haben in der Schule und dort fleißig Fotos von sich preisgeben, dann nehme ich meine Tochter an die Hand und sage, lass das mal bitte. Mhm. Wenn sie mich fragt, warum sie das lassen soll, sage ich ihr, du, es kann auch sein, dass die Freundin, die jetzt gerade deine Freundin ist, dich vielleicht in einem halben Jahr doof findet und dann verändert sie deine Fotos, dann macht sie damit irgendeinen Quatsch und stellt sie in die Gruppe oder behauptet Sachen über dich, die nicht stimmen und schon wirst du damit gepiesackt oder sogar gemobbt. Also den Kindern ist der Begriff Mobbing leider ja schon ein Begriff. Das wird ja auch thematisiert in den Schulen, was zu wenig thematisiert wird, wie schnell das eben auch und das ganz leise, still und heimlich über diese sozialen Medien abläuft. Und da ist dann das Kind schon in den Brunnen gefallen, wenn das einmal in der Welt ist. Deswegen da datensparsam sein, keine Bilder von Kindern hochladen und auch nicht von anderen Kindern und das nur mit dem Einverständnis. Also wir sollten die Privatsphäre zumindest dann bei Minderjährigen hochachten, wenn die Erwachsenen die sozusagen mutwillig wegwerfen, ihre Privatsphäre, ist das ihre eigene freiheitliche Angelegenheit.
Ich kann als Privatperson natürlich nicht verhindern, dass Kriminelle sich Facebook zum Beispiel zu eigen machen. Es gibt ja zum Beispiel Fälle, von denen wir hören, dass sich Clans über die sozialen Medien Mitglieder anwerben oder auch Sexualstraftäter ihre potenziellen Opfer ausspähen. Das kann ich als Privatperson natürlich nicht verhindern. Aber wie kann ich verhindern, dass ich sozusagen Opfer werde dessen?
Auch da gilt wieder genaues Hinschauen. Ich habe etwas gegen Internetzensur. Ich habe was dagegen, dass Behörden schauen, was erlaubt ist, was nicht. Es gilt das Gleiche fürs Internet wie im richtigen Leben, im realen Leben, dass wir Straftaten anzeigen können, zur Anzeige bringen müssen. Und eben nur das Kultgefühl eines rappenden Clanmitglieds zu transportieren, ist eben legal. Das ist für diesen Kosmos mittlerweile normal und das ist nicht strafwürdig. Gleichwohl ist es eine Riesengefahr, weil es diesen Kosmos für junge Menschen eben attraktiv macht. Das Gleiche gilt ja für Werbung von Rechtsextremen, Linksextremen oder islamistischen Extremisten, die quasi diese Plattform nutzen, um junge Leute zu akquirieren. Andererseits muss man sagen, im Unterschied zu der Zeit vor 10 Jahren sind die Konzerne doch wachsamer geworden. Sie reagieren schneller, wenn ihnen etwas zur Anzeige gebracht wird, werden Accounts auch schnell gesperrt. Und das gilt eben auch genauso für Sexualstraftäter im Netz wie für Scammer. Je mehr sie über die vermeintliche Zielperson in Erfahrung bringen können im Netz, desto einfacher ist ihr Vorgehen. Und nochmal deswegen der Appell, wenn man sich da datensparsam verhält, macht man es solchen Betrügern oder eben Sexualstraftätern dann doch schwerer. Das ist natürlich im Moment nicht gerade eine hippe Forderung, weil wir in einem Zeitalter leben, wo Menschen möglichst viel miteinander mit möglichst vielen Menschen teilen wollen. Das spielt natürlich Kriminellen in die Hände.
Wie weit ist es denn eigentlich so, dass die Behörden auch Facebook nutzen, um, wie Sie auch selbst sagen, zu recherchieren? Also geht das so weit, dass ich als Nutzerin der sozialen Medien im Zweifel auch ins Visier von Rasterfahndungen gerate, der Polizei oder auch der Geheimdienste?
Ja, selbstverständlich. Es gibt Keywörter, die auch von Geheimdiensten genutzt werden, wo man sagt, bestimmte Wörter wie Terror, Bombe, was weiß ich, die werden natürlich komplett gefiltert, auch gerade vom amerikanischen Geheimdienst NSA. Da gibt es auch teilweise Verträge, die Dienste selbst, die Plattformen weisen das zurück. Sie sagen, wir haben eine End-zu-End-Verschlüsselung beispielsweise auf WhatsApp. Aber es gibt eben auch Verträge, es gibt Vereinbarungen mit der Homeland Security in den USA. Man kann und muss damit rechnen, dass natürlich extremistische Gruppen zumindest beobachtet werden, was ich auch für sinnvoll halte. Auf der anderen Seite muss man natürlich, wenn man viel von sich preisgibt, auch damit rechnen, dass man in solche Raster auch reingerät. Das ist so. Wenn ich nichts preisgebe von mir, kann ich nicht in so ein Raster geraten. Und es gibt ja auch den schönen Fall eines Clan-Chefs, will den Namen jetzt nicht nennen, der mit einem Cocktail in der Hand auf Insta die Polizei verhöhnt im Pool und mal hier ist in der Türkei, mal in Maybella und sich lustig macht, dass in Dortmund die Polizei seine Gewehrsleute hops genommen hat, aber ihn nicht angetroffen hat. Auf der anderen Seite ist es ja auch ganz gut so, dass die Ermittler diese Plattform nutzen, um sich zum Beispiel Profile von Kriminellen anzugucken. Wenn es langjährige Profile sind, können sie nämlich dann doch schlauer sein als die Kriminellen und Verhaltensweisen daraus ableiten, bestimmte Lebensmuster ableiten, die ihnen dann bei der Ermittlung wieder behilflich sein können.
Jetzt sind wir so ein bisschen schon bei den guten Seiten von Facebook oder den sozialen Medien grundsätzlich angekommen. Über die hatten Sie ganz am Anfang des Gesprächs erwähnt, wollten Sie ja auch noch reden. Also jetzt dürfen Sie hier jetzt mal die Lanze brechen für die sozialen Medien und für Facebook im Speziellen. Was ist das Gute daran?
Es gibt ja diverse Beispiele, nennen wir den arabischen Frühling, wo es in autokratischen Ländern, wo das Internet eben nicht frei zugänglich ist, dann immer noch die Möglichkeit gab, über soziale Medien zu kommunizieren, wo die Opposition sich verabreden konnte zu Demonstrationen. Und weil dort in diesen Ländern wie Russland oder Iran eben die Geheimdienste keinen privilegierten Zugang haben zu den Daten zum Beispiel des Meta- oder Google-Konzerns. Und insofern bietet sich hier die Möglichkeit für freiheitliche Oppositionen weltweit auch soziale Medien positiv zu nutzen. Das muss man einfach klar sagen, bei den Risiken Privatsphäreverlust und Verbreiten krimineller Inhalte ist auf der anderen Seite eben die Möglichkeit, da auch freiheitliche Bewegungen zu unterstützen. Und eine Sache fällt mir auch noch ein. Natürlich verbreiten soziale Medien massiv und nirgendwo so schnell und effizient wie auf diesen Kanälen Fake News. Auf der anderen Seite können sie auch klassische Medien im Zweifelsfall kontrollieren. Ich denke an den Fall einer Großdemonstration, der Republikanische Marsch in Paris 2015, wo 40 Staatschefs sich gezielt an die Spitze der Bewegung gesetzt haben, laut Medienberichten. Und auf Twitter hat dann ein User gezeigt, das war inszeniert. Es waren 40 Staatschefs, die sich nur für die Medienkameras in einer Seitenstraße zusammengefunden hatten. Mhm. Klassisches Beispiel, dieses Twitter-Foto hat dafür gesorgt, dass weltweit in allen klassischen Medien die Berichterstattung sozusagen revidiert werden musste. Und man dann gesagt hat, aus Sicherheitsgründen haben sie sich natürlich nicht mit den Hunderttausenden gemein gemacht, sondern in einer Seitenstraße getroffen. Das heißt, es gibt auch hier eine Kontrollfunktion positiver Art der sozialen Medien.
Wenn wir es zum Schluss einmal ganz kurz zusammenfassen und einen Strich drunter machen. Herr Adamek, hat es uns mehr Gutes oder mehr Schlechtes gebracht, dass wir die sozialen Medien haben?
Ich glaube, das ist eine Entwicklung wie viele im Fortschritt der Menschheit. Es ist Fluch und Segen zugleich. Und ich denke, wenn man damit verantwortlich umgeht, wenn wir die positiven Möglichkeiten nutzen und uns zugleich vor den Fallen sozusagen bewahren, die uns diese Systeme aufstellen, dann könnte unterm Strich eine positive Bilanz dabei rauskommen. Der große Spruch von Mark Zuckerberg, ich mache die Welt zu einem besseren Ort, den wage ich allerdings sehr zu bezweifeln, weil die Welt sich tatsächlich dort ändert, wo sie real ist und nicht im Internet.
Sascha Adamek ist Journalist und Buchautor. Er hat 2011 ein Buch über Facebook geschrieben, es heißt Die Facebook-Falle. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Matthias, Facebook und Co., das sind ja wirklich mittlerweile zentrale Bestandteile unseres Lebens und sich dem so zu entziehen, das ist eigentlich ja gar nicht möglich. Wie sehr hat das unser Leben verändert?
Also ich glaube, dass es das sehr, sehr stark verändert hat. Aber wir wissen ja nicht, wie wir uns ohne die sozialen Medien hätten verändern können. Also es ist alles etwas hypothetisch, aber dennoch Verabredungen jedweder Art, sehr persönliche Informationen, so eine Art, kann man fast sagen, Seelenstriptease. Das ist heute alles ganz anders als früher und vor dem Beginn der sozialen Medien war das überhaupt nicht möglich. Es ist aber eben auch alles sehr viel oberflächlicher geworden. Wer einem nicht gefällt, wird mit einem Wischer nach rechts oder links digital entsorgt.
Und was ist mit der Kommunikation? Wie hat die sich denn in den sozialen Medien verändert?
Also für mich ist das relativ eindeutig. Die ist regelrecht brutal geworden. Natürlich gab es immer schon rhetorische Brutalität, aber jetzt redet man ja über Distanz und da sind wüste Beschimpfungen eben leichter als von Angesicht zu Angesicht. Das gilt in letzter Zeit vermehrt auch für politisch extreme Äußerungen. Viele davon sind nach meiner Meinung verfassungsfeindlich. Und im Netz aber kann man seine Spuren offenbar besser verwischen als in der realen Öffentlichkeit. Deshalb gibt es im Netz eine stärkere Brutalisierung als anderswo.
Was machen die sozialen Medien sonst noch mit uns, mit unserer Psyche zum Beispiel? Das will ich besprechen mit Sarah Diefenbach. Sie ist Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hallo Frau Diefenbach.
Hallo.
Frau Diefenbach, wir trauen uns mehr zu sagen. Das ist aber selten was Freundliches. Und wir machen das, weil es einfacher ist, das zu schreiben, als es jemandem ins Gesicht zu sagen. Also die Brutalität durch die sozialen Medien, die verbale, nimmt zu, haben wir gerade schon gehört. Warum ist denn das so viel einfacher, was zu schreiben, als es jemandem ins Gesicht zu sagen?
Ja, ich denke, ein Aspekt ist bestimmt, dass man die Person, an die man die Worte richtet, eben nicht vor sich hat, vielleicht auch die emotionale Reaktion der Person, wie sehr es die andere Person verletzt, weil das hat man ja nicht direkt vor sich, ist nicht damit konfrontiert. Vielleicht ist es ja auch gar nicht an eine bestimmte Person gerichtet, vielleicht kennt man die Person noch nicht einmal, sondern drückt sich da in einem Forum allgemein aus. Also man könnte sagen, es ist so eine Art Puffer-Effekt, den die Anonymität oder eben dieses Vermittelte da ausübt.
Also die Aggression nimmt zu, die Brutalität ist größer geworden. Welchen Einfluss, würden Sie sagen, üben die sozialen Medien noch aus auf Menschen?
Ja, das können natürlich ganz verschiedene Einflüsse sein und hängt natürlich auch sehr davon ab, wie sehr man sich diesem Einfluss aussetzt, also wie viel Zeit man einfach dort auch verbringt. Man kann es angefangen von wirtschaftlichen Aspekten, also es gibt ja ganz neue Möglichkeiten für Unternehmen, dort auch Werbung zu machen, zu beeinflussen, Daten zu sammeln. Da werden wir eben eher dazu gedrängt, vielleicht bestimmte Dinge zu kaufen oder uns ja auch als Teil eines Unternehmens zu führen. Da gibt es ja ganz ausgefuchste Mechanismen, dass sie zum Beispiel aufrufen dazu, Bilder zu posten, wie man sich mit einem Produkt, das man sich gerade gekauft hat, präsentiert. So, das wäre eine Richtung. Dann natürlich aber auch individuell. Wir können mit viel mehr Menschen in Kontakt treten als früher auf einfachem Weg, können dadurch auch ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit erleben, was ja sehr schön sein kann. Also so dieses sich eins mit der Welt und den Freunden fühlen. Gleichzeitig verstärkt es aber natürlich auch den Vergleich. Ich sehe, was sie gerade tun, werde vielleicht neidisch, bekomme auch eine viel stärkere Abhängigkeit der Rückmeldung von anderen. Also auch das hatte man ja immer schon, dass es einem vielleicht wichtig ist, was die Schulkameraden sagen, ob das Shirt cool ist oder die Kollegen sagen, gute Arbeit. Aber in den sozialen Medien, die typischen Likes oder Follower, also da wird das alles viel stärker quantifiziert. Und oft geht es halt so weit, dass es sich sogar umdreht, also dass nicht mehr die Aktion, wie ich habe was Schönes erlebt und das teile ich dann und vielleicht bekomme ich auch eine Rückmeldung dazu, die Reihenfolge ist, sondern dass man schon bevor man das Foto macht, sozusagen daran denkt, wie viel Likes werde ich dafür bekommen. haben und das eigentliche Erlebnis dann in den Hintergrund gerät und auch entsprechend enttäuscht ist, wenn da vielleicht nicht direkt eine Rückmeldung kommt oder nicht in der Größenordnung, wie man es sich erwartet hätte.
Man macht sich natürlich auch selbst permanent Druck, stelle ich bei mir selber fest, wenn ich so sehe, was die Leute um mich rum, also beziehungsweise die Leute in den sozialen Medien, alles für tolle Sachen machen, tolle Reisen oder weiß ich nicht, tolle berufliche Entwicklungen, während man gefühlt selbst zu Hause auf dem Sofa sitzt und halt in den sozialen Medien rumhängt und den anderen dabei zuguckt, was die für tolle Sachen erleben, ne?
Absolut. Ich meine, das ist natürlich auch so ein fälschlicher Eindruck, denn es sind ja selektive Informationen, die die anderen dort präsentieren. Also die machen ja auch nicht jeden Tag eine Reise und das werden halt die schönsten und eindrucksvollsten Bilder dann auch präsentiert. Aber dieses Gefühl, was sie beschrieben haben, das ist tatsächlich was, was man auch in Studien finden kann, dass so ein Eindruck entsteht, die anderen haben das aufregendere, bessere Leben, weil, auch wenn man es sich theoretisch herleiten könnte, das Gehirn das nicht so richtig schafft, das auszublenden. Und man ja, sieht sich dann eben, weil man ja eben doch die meiste Zeit nicht gerade genauso aufregende Dinge unternimmt, dann immer ein bisschen am unteren Ende der Leiter.
Dazu kommt ja noch ein anderes Gefühl, nämlich das sogenannte Fear of Missing Out. Also das ständige Gefühl, was zu verpassen, was die anderen gerade machen. Wie können wir das verhindern, dass wir das haben?
Schwierig. Also natürlich vielleicht einfach durch Bewusstmachung und auch sich selbst fragen, was tut mir denn gerade gut? Also der Sofaabend kann ja auch eine ganz bewusste Entscheidung sein. Und ich glaube auch oft genug stellt man dann ja fest, so viel hat man auch gar nicht verpasst. Und auch da wieder, es ist ja das, was in den sozialen Medien präsentiert wird. Also die drei coolsten Fotos von der Party sind vielleicht auch das einzig Coole an dem Abend gewesen. Stunden sonst war Langeweile. Also ich glaube, da kann man vielleicht auch andersrum mal sich fragen, wenn man dann irgendwo unterwegs ist, wie ist denn da das Verhältnis der Top-Momente, die man unbedingt teilen muss, zu dem Rest? Und ja, insgesamt sich einfach sagen, ich darf auch selbstbestimmt entscheiden, was ich heute Abend brauche. Und das muss nicht jeden Tag Abenteuer sein.
Das bedeutet ja, dass wir dadurch, dass wir immer nur Ausschnitte sehen, eines Abends zum Beispiel, um jetzt mal bei der Party gerade zu bleiben, dass wir ja im Grunde eine ganz andere Realität wahrnehmen, als sie tatsächlich existiert.
Ja, richtig. Also ich meine, das hat man natürlich auch schon damals in jedem Fotoalbum oder so gehabt.
Das hat man nicht so oft geteilt wahrscheinlich, ne, das Fotoalbum.
Also das ist einfach der Unterschied, dass die sozialen Medien natürlich alles potenzieren. Die Zahl der Bilder und Kontakte, mit denen wir konfrontiert werden, natürlich auch Informationen, Meinungen. Man hat noch stärker als in der nicht-digitalen Welt diesen ja, sogenannten Filterbubble-Effekt, dass man sich oft mit Menschen und Meinungen umgibt, die eben ähnliche Meinungen teilen und dann so das Gefühl bekommt, alle haben die gleiche Meinung. Oder was jetzt nochmal eine andere Dimension ist, auch diese ja, Veränderungen von Bildern, sei es die geschönten Bilder der anderen oder viele soziale Medien bieten ja auch so Beauty-Filter, dass man das eigene Foto, was man hochlädt, dann auf einmal ja doch irgendwie noch ein bisschen perfekter aussieht. Und was da auch dramatisch ist, dass sich manche Menschen ja so sehr daran gewöhnen, an ihre ja, filterperfektionierten Bilder, dass sie quasi auch mit dem realen Aussehen immer unzufriedener werden.
Also nicht mehr in den Spiegel gucken können.
Genau.
Ja. Jetzt reden wir ja heute über 20 Jahre Facebook in dieser Folge und das sind ja eher, muss man sagen, zumindest in Deutschland die älteren Nutzer. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den jüngeren oder den älteren Nutzern? Gibt es da so in der Realitätswahrnehmung, ist das unterschiedlich?
Natürlich hängt es ein bisschen damit zusammen, welche spezifischen Plattformen genutzt werden und Sie haben es gesagt, also Facebook sind jetzt heute eher die älteren Nutzer, jüngere Menschen nutzen vielleicht eher TikTok ist zum Beispiel gerade aktuell etwas und je nachdem, was für Features dann diese Plattformen bieten, unterscheiden sich natürlich auch etwas die Effekte. Also ich würde sagen, dieser Beauty-Filter-Effekt, den wir gerade besprochen haben, ist wahrscheinlich stärker bei jüngeren Nutzern relevant. Und was man auch noch sagen kann, ist, dass natürlich gerade so in diesem jugendlichen Alter, was so eine sehr sensible Phase ist insgesamt für die Identitätsbildung, dass da einfach jüngere Nutzer auch ein bisschen anfälliger noch sind für diese ja, Vergleichseffekte und auch negative Effekte für den eigenen Selbstwert oder Selbstbewusstsein.
Ja, ich habe das Ihren Vorredner eben auch schon gefragt. Also wenn wir jetzt mal so einen Strich drunter machen und das mal zusammenfassen, würden Sie sagen, die sozialen Medien haben uns mehr Gutes oder mehr Schlechtes gebracht?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil natürlich im Einzelfall es beides sein kann. Also wenn ich mir vorstelle, sagen wir, jemand hat irgendwie ein Kind mit einer seltenen Krankheit und kann dann durch die sozialen Medien Austausch mit anderen Betroffenen finden, eine Community, dann kann das bestimmt eine total tolle Möglichkeit sein, die man sonst nicht so leicht hätte. Andersrum wissen wir, es gibt schlimme Fälle von Mobbing, die gerade Kindern sehr zusetzen. Also ich glaube, es kommt wirklich sehr darauf an, was man daraus macht. Und da ist eben ganz wichtig, sich diesem Einfluss bewusst zu sein, sich nicht so hinzugeben. Was ich von vielen höre, ist dieses, die Zeit verrinnt dort. Also es ist wie so eine Gewohnheit und man hat dann doch irgendwie schnell wieder einen Abend dort verbracht, den man auch hätte, ja, mit anderen Dingen, die einem vielleicht insgesamt mehr Freude oder Bedeutsamkeit schenken, verbringen können. Also sie sind auf jeden Fall eine Herausforderung, würde ich sagen.
Professor Dr. Sarah Diefenbach war das. Sie beschäftigt sich mit den Folgen der Nutzung der sozialen Medien. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Matthias, wie hältst du es eigentlich selbst mit den sozialen Medien?
Also ich gebe zu, ich nutze sie aber sehr sorgfältig und jeder, der Unsinn postet, wird von mir entsorgt. Jeder, der extreme politische Positionen vertritt oder Verschwörungstheorien anhängt, ebenfalls. Oder wer mich mit irgendwelchen Produkten erfreuen will, die fliegen alle raus. Aber es bleibt immer noch genug Unfug übrig und dennoch überwiegen für mich die Vorteile. Ich kann zum Beispiel auf unsere Sendung hinweisen. Ich kann auch werben dafür. Mhm. Ich kann auf Veranstaltungen aufmerksam machen und ich kann ab und an jedenfalls meine Meinung kundtun.
Ja, das ist wichtig. 20 Jahre Facebook und andere soziale Medien haben viel verändert in unserem Leben. Wir sind gespannt, was in den nächsten 20 Jahren passiert, was das angeht. Ich bin Steffi Orbach und in der nächsten Sendung, da springen wir auch gar nicht mal so weit zurück in der Geschichte, aber das Thema ist ein ganz anderes. Es geht um das Ende des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan 1989. Nächste Woche dann wieder mit Markus Dichmann. Und wenn ihr den Hals nicht vollkriegen könnt von Geschichte, dann haben wir hier jetzt noch einen Tipp für euch.
Sandra Pfister für den Podcast Crashkurs – Wirtschaft trifft Geschichte. Es gibt wahnsinnig viele Wirtschaftspodcasts. Ganz viele geben Anlagetipps, gehen in die Aktualität und versuchen, von da aus in die Zukunft zu schauen. Aber es gibt eigentlich keinen, der sagt, diese Themen, die gab es alle schon mal. Wohnungsnot,
eine halbe Million Wohnungen an
Inflation.
Da gab sie mir eine Billion und sagt, geh mal schnell rüber und kauf ein Pfundzeug.
Auch sowas wie die Klimakrise.
Haben Sie Probleme mit dem Ozonloch?
Wie haben die damals eigentlich diese Probleme gelöst?
Die gesamte Menschheit oder jedenfalls der industrielle Teil der Menschheit rafft sich zusammen und handelt gemeinsam.
Ein Podcast für alle, die bei der Wirtschaft einen Schritt tiefer gehen wollen. Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte jeden Freitag in der DLF Audiothek App und um 17.05 Uhr auch in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.